Skalierung und Wachstumsschmerzen ist genau dieser Punkt. Von heute auf morgen ist alles anders. Und man muss irgendwie versuchen, mit dieser Veränderung, diesem Wachstum klarzukommen. Und ich glaube, da die entscheidende Frage ist eigentlich, wie schafft man, nachhaltig erfolgreich zu skalieren? Weil ich glaube, weiterkommen tut man meistens irgendwie immer. Die Frage ist, wie kann man das erfolgreich tun und vor allem nachhaltig? Und dafür braucht man aus meiner Sicht den Fokus auch mal strategisch in die Weite zu schauen, also strategischen Weitblick. Und das ist oftmals schwierig, weil man im Alltagsgeschäft dann doch untergeht.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit der lieben Annika und mit mir. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über ein Thema sprechen, das mir ganz viel Freude bereitet und ganz viel am Herzen liegt. Und zwar sprechen wir über die Skalierung und Professionalisierung von HR. Das machen wir nicht alleine, liebe Annika, sondern wir haben eine ganz tolle Gästin eingeladen. Wärst du so lieb und würdest sie vorstellen?
Sehr, sehr gerne und auch ein großes Hallo von meiner Seite. Wir haben heute eine wunderbare Gästin und zwar ist das die liebe Lea. Lea, herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank.
Lea und ich kennen uns schon eine Weile. Wir haben bei Accenture miteinander gearbeitet. Danach bist du nochmal weiter in eine andere Beratung gewechselt und dann bist du zu Celonis gegangen, einem deutschen Scale-Up aus dem Process-Mining-Bereich. Da bist du als Director People Strategy und Analytics Anfang 2021 eingestiegen. Da war das Unternehmen noch so 1000 Mitarbeitende groß, auch da schon global aufgestellt über alle Regionen. Und dann warst du bis 2024 dort und in dieser Zeit ist das Unternehmen auf über 3000 Mitarbeitende global angewachsen. Organisch gewachsen, aber auch durch verschiedene Zukäufe, die integriert werden mussten. Also ein wahnsinniges Hypergrowth dort mitgemacht. Und dann bist du jetzt ganz frisch bei Amira, einem Private Equity House, und bist dort als HR Portfolio Managerin tätig. Deswegen finden wir, es gibt kaum eine bessere Person, mit der wir heute über Skalierung von HR Tools sprechen können. Liebe Lea, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung und ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Von dem her passt das ganz gut.
Ich selber denke an dieses ganze Thema Hypergrowth mit Freude und mit Schrecken zurück an die About You-Zeit. Das Thema Wachstumsschmerzen kommt ja meistens nicht von ungefähr. Was würdest du sagen, hat in dieser Wachstumsphase am allermeisten wehgetan?
Das ist eine richtig schwere Frage eigentlich. Ich glaube, was am meisten wehtut, ist, wenn man Dinge findet, von denen man gar nicht dachte, dass es sie gibt. Und das sind meistens dann so Dinge, die man schon eigentlich unbedingt aufräumen muss. Ne? Sei es irgendwie, man hat Manager in Teams ohne Team oder man hat plötzlich Mitarbeiter in Locations, von denen man dachte, da ist vielleicht niemand. Das sind so Themen, die man dann doch irgendwie immer wieder mit Schrecken findet. Und da gibt es ganz viele, glaube ich, von im Hypergrowth, weil einfach sehr, sehr viel gleichzeitig passiert. Und da muss man sich auch relativ schnell immer mit denen wieder auseinandersetzen.
Ja, das stimmt. Die schlimmsten sind die you don't know what you don't know, ne?
Ja, und da gibt es viele von.
Das Thema Manager ohne Teams, muss ich gerade kurz sagen, das fuchst mich auch einfach immer richtig, wenn du dann irgendwie sagst, okay, da wurde noch mal, musste noch was am Gehaltsband und dann lass die Person doch einfach Lead machen. Ja, und wen leadet die Person denn dann? Ja, niemanden. Ach so.
Ich selbst.
Mega.
Mehr werden wir dazu übrigens in der dritten Staffel besprechen, wenn wir über Learning and Development und Orga Design sprechen. Ich habe schon eine Folge reserviert zu dem Thema Führungsspannen in beide Richtungen.
Das ist ein gutes Thema.
Aber als hättest du gewusst, worum es in dieser Folge geht. Wir wollten nämlich heute darüber reden, wie vermeiden wir Wachstumsschmerzen dadurch, dass sich HR professionalisiert und skaliert? Dazu schon mal die erste Frage. Was bedeutet denn überhaupt Skalierung im HR für dich, liebe Lea?
Also für mich bedeutet Skalierung, und du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich erstmal Wachstum. Ne? Natürlich kann man von einem kleinen Startup auf ein etwas größeres Startup wachsen. Man kann im Hypergrowth sein und sehr, sehr stark wachsen. Und man kann natürlich auch als schon großer Konzern auch immer weiter wachsen. Und für mich ist eigentlich der spannende Vergleich so ein bisschen wie das Erwachsenwerden. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, Wachstumsschmerzen, kann sein, dass der Schuh drückt oder der Ärmel vom Pulli vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, wenn man an Hypergrowth denkt, ihr kennt vielleicht den Film 30 über Nacht, in dem Jennifer Garner dieses 13-jährige Mädchen spielt und zu einer Party geht und gar nicht happy ist am Ende der Nacht und sich dann wünscht, ich möchte doch einfach 30 sein. Und am nächsten Morgen wacht sie auf und ist plötzlich 30. Und ich glaube, Skalierung und Wachstumsschmerzen ist genau dieser Punkt. Von heute auf morgen ist alles anders. Und man muss irgendwie versuchen, mit dieser Veränderung, diesem Wachstum klarzukommen. Und ich glaube, da die entscheidende Frage ist eigentlich, wie schafft man, nachhaltig erfolgreich zu skalieren? Weil ich glaube, weiterkommen tut man meistens irgendwie immer. Die Frage ist, wie kann man das erfolgreich tun und vor allem nachhaltig? Und dafür braucht man aus meiner Sicht den Fokus, auch mal strategisch in die Weite zu schauen, also strategischen Weitblick. Und das ist oftmals schwierig, weil man im Alltagsgeschäft dann doch untergeht, oftmals.
30 über Nacht, schönes Beispiel. Wobei dann natürlich, ich meine, dann verpasst du irgendwie 17 Jahre, die ja auch richtig viel Spaß gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Ich finde immer schon ganz spannend, wenn wir über Skalierung im HR allgemein reden. Wir sind ja irgendwie nachlaufend, aber wir sollten nicht nachlaufend sein, weil irgendwie das Unternehmen skaliert. Und dann ist natürlich sehr, sehr viel Fokus auf Business Development, neue Märkte, wo kommen die neuen Kunden her? Und natürlich stellst du dann neue Leute ein. Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass das schon verstanden ist im Business. Also wir brauchen jetzt mehr Recruiter, um mehr Leute einzustellen. Aber irgendwie wird ja ganz oft hinten HR vergessen. Oder habt ihr das schon mal anders erlebt?
Ja, ich glaube, das ist ein häufiges Problem, ne? Und zum einen ist, glaube ich, der strategische Impact von HR immer noch ein bisschen unterschätzt. Ich habe oft schon gehört, wir sind ja noch so klein, wir brauchen eigentlich kein HR, ne? Dann gibt es einfach ein Recruiting-Team, wie du gerade gesagt hast, Anjuli. Und ich glaube, wir Personaler machen uns das Leben auch nicht immer leicht, wenn wir irgendwo im Silo einfach Programme produzieren und dann vielleicht auch etwas weiter weg sind von dem strategischen Geschehen im Unternehmen. Und das ist dann so ein bisschen ein Teufelskreis, ne? Weil ich glaube, HR muss die Strategie verstehen, um auch ein Sale zu bekommen und Budgets. Und gerade diese aktive, proaktive Gestaltung bei der Skalierung ist ja ein super entscheidender Hebel, gerade für HR.
Wenn es ein Team gibt, die alle Generalisten, Generalistinnen sind und dann der Moment kommt, wo du sagst, okay, es kann nicht mehr hier jeder alles tun, sondern wir brauchen jetzt Ownerships, wir brauchen Businesspartner, wir brauchen Recruiter, wir brauchen Operations. Das ist so ein erstes Thema, wobei ich an Skalierung von HR denke, weil es immer sehr, sehr schmerzhaft ist, aus meiner Erfahrung so diesen Schritt zu gehen für viele, die Befindlichkeiten, dann Themen loszulassen, zu sagen, wo möchte ich eigentlich hin? Und das Zweite, was macht eigentlich gerade Sinn zu optimieren und was nicht? Also zu optimieren, damit meine ich zu automatisieren. Das sind so die beiden Sachen, die mir halt gerade echt so in den Kopf reinspringen.
Ja, finde ich super wichtig, ne? Ich glaube, gerade die Rolle von einem HR-Team und die Skills und wie du das strukturell aufbaust, ist super entscheidend, wie du dich dann auch als strategischer Partner im Unternehmen positionieren kannst. Ein schönes Beispiel ist genau dieses Automatisierungs-, vielleicht sogar auch Digitalisierungsbeispiel, ne? Weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kannst du halt nicht mehr alles in der Excel machen und du musst dich irgendwie freischaufeln und Tools einführen und auch Prozesse einführen, ne? Und dann, wie du gesagt hast, macht das jetzt Sinn für 3 Leute, das zu machen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn du irgendwie, nehmen wir mal nur Onboarding, du 3 Leute onboardest oder 30 oder 300 New Joiner, das ist halt eine völlig andere Hausnummer. Und genau sich da mit diesen strategischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, das ist Skalierung und das ist der Mehrwert, den die People & Culture Abteilung da stiften kann.
Wir haben ja mit der Bentje über Compensation-Strategie geredet und genau da haben wir dieses Thema auch gehabt. Also wann fange ich denn an mit der Compensation-Strategie? Mache ich das bei Mitarbeitenden 3? Wahrscheinlich nicht. Aber auch bei den anderen Prozessen ist es so, je später ich anfange, desto mehr muss ich ja auch aufräumen und wieder wegschaffen. Es ist ja ganz oft so, in meiner Beratung sehe ich das, HR wird vom Office-Management mitgemacht Und das Office-Management weiß auch alle Daten. Also wann kommt jemand aus der Schwangerschaft wieder? Wann hatte der die letzte Beförderung? Das geht natürlich irgendwie, wenn ich 15 Leute habe, dann kann ich mir auch merken, wer das letzte Mal befördert wurde. Und wenn die eine Einstellung kommt, dann kann ich auch den Laptop alleine bestellen. Und für mich ist da schon immer der erste Punkt, irgendwann musst du einfach besser in dem HR werden und es mehr skalieren, weil wie du sagst, ich habe 3 Onboardings, die kriege ich vielleicht noch alleine hin, ohne Plan. Bei 15 pro Monat wird es dann schon wild. Und da kann ich die Gehaltsabrechnung vielleicht auch nicht mehr so prüfen, wie ich es vorher gemacht habe. Was ist für euch so der Moment, wo ihr sagt, eigentlich müssen wir da immer mitwachsen? Oder das ist das, wo strategisches HR anfängt oder professionalisiertes?
Für mich fängt es an bei der Strategie. Also ich glaube, egal wie groß ein Unternehmen ist, als HRer sollte man immer im Bewusstsein für die Unternehmensstrategie sein, ne? Weil dadurch kann man Ansatzpunkte finden, in denen die Personalthemen wirklich einen Unterschied machen. Das klingt jetzt natürlich relativ leicht, ist es aber oftmals nicht, sondern man muss die Interaktionspunkte zum Managementteam finden, auch wenn Personal vielleicht bei der Unternehmensgröße noch nicht Teil des Managementteams ist, aber trotzdem da eine entscheidende Rolle spielen. Und dann würde ich immer anfangen mit der Employer Value Proposition, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was macht einen besonders als Unternehmen? Wer möchte man als Arbeitgeber auch zukünftig sein? Dann kommen so Themen wie das Skelett der Personalarbeit, die Jobarchitektur, du hast es auch vorhin gesagt, Compensation Philosophy, Performance Management, auch ein sehr wichtiges Tool, wenn man professionalisiert. Weil sonst geht, glaube ich, gar keine nachhaltige Skalierung, weil es immer wieder zu Unzufriedenheiten aus der Belegschaft kommt. Ne? Und das kann sein, jemand, der einfach immer wieder eine Gehaltserhöhung möchte oder auch gerade, wenn man natürlich viel wächst und externe Mitarbeiter reinkommen, immer dieser Vergleich intern, extern, der hat den gleichen Titel, jemand hat einen anderen Titel, aber ich möchte doch, das andere Unternehmen bietet vielleicht andere Benefits an. Also sonst hat man konstant immer diese Diskussionen und hat einfach kein Rahmenwerk, mit dem man agieren kann und vor allem auch keinen Durchgriff, was jetzt Entscheidungen aus Hiring-Manager-Sicht angeht. Das finde ich super wichtig. Und dann hatten Sie ja schon angesprochen, Digitalisierung und Automatisierung super wichtig und einfach Daten zu haben. Ich glaube, alle diese Aspekte müssen mitwachsen. Natürlich zu einer verschiedenen oder unterschiedlichen Tiefe durch die einzelnen Wachstumsphasen, aber die Themen würde ich immer mitdenken und vor allem auch dann der Blick intern, welche Skills braucht man eigentlich im People and Culture Team und wie möchte man da sich einfach langfristig positionieren. Das klingt das vielleicht auch alles sehr, sehr viel. Knallharte Priorisierung und Fokus ist da, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich würde mich heutzutage auch rückblickend immer mehr darauf fokussieren, welche Themen bringen denn wirklich Impact, also Wert für das Unternehmen. Auch in meiner Arbeit, viele Dinge haben wir, glaube ich, auch einfach gemacht, weil die halt gemacht werden sollten, ne? Und weil wir als Personaler dachten, das ist aber so wichtig, dass wir die haben. Ich glaube, da kann man deutlich pragmatischer noch sein und deutlich mehr priorisieren, um sich wirklich einfach auf den Kern der Wertstiftung zu fokussieren.
Ja, du hattest eben schon das Skelett angesprochen. Ich mag das sehr. Wir nehmen immer den Jenga-Turm. Ich würde mir im ersten Schritt als HR einmal angucken, womit verbringe ich meine Zeit und wie viel bringt das den Mitarbeitenden? Also ich komme nochmal auf diese von mir sehr traumatisierte tägliche E-Mail der Geburtstage zurück. Am Ende muss man gucken, wie viel bringt das wirklich, dass ich jeden Tag diese Liste rausschicke oder dass ich am Ende des Monats Leute dran erinnern muss, hey, die Probezeit von jemandem läuft ab. Denkt da mal drüber nach, weil die Sachen nicht automatisiert sind. Ich würde einmal gucken, was ist an meinen Must-Have-Prozessen, also Payroll, Krankenkassenmeldung, Onboarding, Exit-Management, was kann ich da skalieren. Also was kann ich mir jetzt schon angucken, wissend, das kann ich auch machen, wenn wir 20% mehr der Leute sind und noch leisten. Ich erlebe es schon oft, dass HR sagt, wir wollen jetzt strategisch involviert sein und ich mir denke, ja, aber es wäre cool, wenn wenigstens die Payroll zu 98% jeden Monat richtig wäre.
Genau, das ist die Sache. Ich finde, dass man einmal dafür sorgen muss, dass die Basics glatt laufen. Wenn HR sagt, wir möchten jetzt gerne strategisch involviert werden, aber quasi die Basics nicht hinbekommen, dann würde ich halt auch immer sagen, pass mal auf, dann kehr doch einmal vor deiner eigenen Haustür, sorg dazu, dass der Spaß einmal läuft und dann kann man über On-Top-Themen sprechen, aber nicht vorher.
Ja, und ich glaube, die Frage ist ja auch, ne, also wenn HR sagt, ich hätte gerne oder ich wäre gern strategisch involviert, ist das wahrscheinlich auch einfach der falsche Ansatz, ne? Ich bin voll bei dir, die Basics und die Grundlage muss einfach super sauber laufen. Und ich glaube, dann schafft man das automatisch, wenn man gut ist, aus dem, was man macht, Themen zu identifizieren, die strategischen Mehrwert bringen. Und ich glaube, man kann über die Themen kommen und sich automatisch in diese eher strategische Rolle bringen, anstatt zu sagen, ich hätte gern, ne? Weil ich glaube, vom Himmel fällt's nicht. Man muss immer irgendwie in Vorleistung gehen und da einfach aufzeigen, was eigentlich möglich ist. Vielleicht ein spannendes Beispiel dazu. Es gibt ja viele Unternehmen, da sind Mitarbeiter einfach das Kapital, ne? Und wenn man jetzt irgendwie die Tech-Branche anschaut, Personalkosten über 70%, da ist ja eigentlich klar, welchen strategischen Hebel HR hat oder haben sollte, weil Mitarbeiter so einen signifikanten Teil des Unternehmens ausmachen. Und wenn da die strategische Ausrichtung fehlt, dann sieht man das aus meiner Sicht relativ direkt in der P&L. Leider manchmal ein bisschen versteckt, ne? Weil man hat natürlich keinen internen Benchmark, wenn man noch nie mit den Themen vorher gearbeitet hat. Aber man kann da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Bezug herstellen, wenn man sich das Thema Organizational Health beispielsweise anschaut, ne? Also Datentransparenz, wo bekomme ich die besten Talente zum besten Preis? Wir hatten mal den Fall, da haben wir irgendwie rausgefunden, wir hatten eine super juniore Person remote in UK sitzen. Und wir haben eigentlich die Rollen überhaupt nicht remote eingestellt, noch auch nicht in UK, weil da hatten wir einfach andere Locations, die ein deutliches besseren Talentpool auch zu einem besseren Preis eigentlich angeboten haben. Ne? Und das sind so Dinge, auch wenn man auf Fluktuation schaut, alle Fluktuation, die nicht gewollt ist, ist teuer. Und ich glaube, über die Themen, also Daten kombiniert mit irgendwie strategischem Blick drauf, kann man sich da sehr schön in eine strategische Position bringen.
Du hast jetzt über Daten gesprochen, was eine gewisse Reife voraussetzt der HR-Abteilung. Was ich ganz oft erlebe, ist, das Unternehmen wächst sehr groß. Wir haben 2 HRlerInnen und natürlicherweise wird ganz viel auf den Fachbereich gegeben, weil du es ja einfach nicht schaffst. Also du musst ja gucken, wie kriege ich die Payroll hin und schreibst die Stellen zwar aus, aber schaffst es nicht, in den Vorstellungsgesprächen mitzusitzen. Die Themen Performance Management, Probezeitbögen, da kannst du gar nicht dran denken, weil du so in dem Operativen bist. Du hast dann so eine Kraut- und Rüben-Situation. Also du hast dann in der einen Abteilung werden Probezeitgespräche nach diesen Kompetenzen gemacht, weil das dem Vorgesetzten wichtig ist. In der anderen Abteilung wird gar kein Probezeitgespräch gemacht. Dann kriegt der Carsten die 17. Gehaltserhöhung. In dem anderen Team gibt's überhaupt keine Erhöhung, weil der Chef da nicht dran denkt. Und das sind ja auch alles Sachen, die werden sich auf lange Sicht und in meiner Perspektive eher auf kurze Sicht unmittelbar in der Zufriedenheit der Leute widerspiegeln. Und es ist natürlich Kulturmanagement technisch eine Katastrophe, wenn jede Führungskraft macht, was sie will, assuming, dass diese Führungskräfte natürlich auch nicht ongeboardet worden richtig.
Und da wäre wieder jetzt auch meine Frage, ne? Also inwiefern spielen diese Themen oder haben diese Themen einen Einfluss auf die Unternehmensstrategie, ne? Wenn du es dir nicht leisten kannst, so viel Mitarbeiter zu verlieren, weil du sonst dein ganzes Recruiting-Team eigentlich nur mit Replacements und Backfill-Hiring beschäftigst, dann musst du halt auf diese Themen schauen, ne? Und dann wäre aus meiner Sicht in dem Fall jetzt eine personalstrategische Initiative, sich genau dieses Skelett einmal vorzunehmen. Also welche Strukturen schafft man und wie schafft man es, diese Strukturen dann zu reinforcen, dass sowas eben nicht passiert. Ne? Und heißt nicht, dass du dann alle Mitarbeiterunzufriedenheiten potenziell ausbügeln kannst, aber zumindest die für dieses Unternehmen dann entscheidenden großen Aspekte, die man dann priorisieren sollte.
Und da finde ich, sagst du nochmal was ganz Wichtiges. Ihr werdet nicht alle Unzufriedenheiten von Mitarbeitenden ausbügeln können. Immer die Frage, welche Absprungsbasis nehmt ihr? Und gerade dieses ganze Thema Hypergrowth, Skalierung, ist ein Thema, es geht nicht elegant. Du wirst immer irgendwann an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, Mist, das ist jetzt alles explodiert, das läuft jetzt blöd. Aber man hat sich im Moment Hypergrowth wirklich dafür entschieden zu sagen, Speed over Perfection. Dafür braucht ihr auch die entsprechenden Mitarbeitenden, die dann an der Stelle vielleicht auch ein bisschen zäher sind und sich nicht an den klitzekleinsten kleinen Details irgendwie hochziehen. Und Nummer 2, denkt immer an eure Absprungbasis. Ihr sitzt teilweise dann auf Themen, wo ihr sagt, meine Güte, ich find's richtig scheiße, dass dieses Thema gerade so ist, aber es ist gerade nicht entscheidend, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das heißt, ich nehme es jetzt bewusst in Kauf, weiß, dass das eine offene Flanke an dieser Stelle ist und kümmere mich dann um noch wichtigere brennende Themen.
Wobei du jetzt gerade schon gesagt hast, du brauchst die Leute mit dem richtigen Mindset dafür. Und das wäre für mich die eine Stelle, wo ich sagen würde, da will ich nicht, dass die Späne fallen. Also ja, der Manager-Track nicht bis zum 18. Level durchdefiniert und das Onboarding quick and dirty und Mann, wir bauen den Tisch gerade noch auf, während du kommst und da kommt ja noch einer, alles gut. Ich würde aber immer gucken, was sind Verhaltensweisen, Charakteristika, also wen muss ich hiren? Und ich würde gucken, dass man zumindest sagt, so arbeiten wir zusammen. Also ich glaube, das muss man sehr früh kommunizieren und eben auch transparent und sagen, Leute, wir machen gerade eine Hyper-Growth-Phase. Ich habe keinen Budgetplan für dich. Ich habe keine Planstellen für dich, sondern vielleicht musst du morgen in die UK fliegen und da remote Leute kennenlernen.
Was mir gerade noch einfällt zum Thema Titel, ich habe das Gefühl, dass aus so dieser Zeit 2020 bis Anfang 2022, wo Unternehmen mit extremem Wachstum unterwegs gewesen sind, bevor dann diese ersten Layoffs losgingen, es auch an ganz vielen Ecken und Enden diese Titelinflation gegeben hat. Ja, du hast gemerkt, die Gehälter steigen ins Unermessliche, man kann das irgendwie nicht richtig mitgehen. Wie genau holt man dann eine Person? Ach komm, ich schmeiß da einen Titel drauf. Das kostet mich ja nichts. Führt dann dazu, dass du irgendwie auf, letztens in einen Fall gesehen im Netzwerk, auf ein Unternehmen mit 800 Leuten, die irgendwie 25 Org-Levels hatten, wo ich mir denke, so solide oder auch nicht. Auch das sind Themen, die man dann im Nachgang glatt ziehen muss. Das tut echt richtig weh. Aber ihr werdet auf solche Themen kommen und die sind nach dem Hypergrowth normal.
Ich habe das auch oft gesehen. Ne? Ich glaube, das ist, wie du sagst, fast normal schon. Ich würde trotzdem sagen, meine Empfehlung heute wäre immer, baut euch eine Jobarchitektur, die halt sinnvoll ist und die ihr dann auch immer noch skalieren könnt. Ne? Weil du kannst ja eine Jobarchitektur so bauen, dass du auch da noch Wachstumsfugen hast, die du dann an gewissen Stufen mit reinnehmen kannst. Aber gerade sowas wie Titelinflation, aber auch völliges Wirrwarr in den Gehaltsbändern oder keine Gehaltsbänder, das lässt sich halt so schwer und so painful nur überhaupt wieder glattziehen, ne? Und das wird dich dann Jahre beschäftigen. Das ist jetzt keine kurzfristige Lösung. Und das hat schon einen riesen Impact, gerade kulturell gesehen, weil die Unzufriedenheiten mit diesen emotionalen Themen wie Titel und Gehalt und Verantwortlichkeit natürlich auch sehr groß sind, ne?
Ich finde, das Problem bei diesen Wildwüchsen ist ganz oft, dass nicht sauber im Nachgang kommuniziert wird. Dass dann einfach was angepasst wird. Also wir machen jetzt eine neue Titelstruktur und dann wird die top-down entschieden. Und auf einmal sitzt da jemand, der vorher SVP Marketing war mit seinem einen Intern und wird dann zu einem Senior Manager. Wenn das isoliert angefasst wird, meistens ja dann auch nicht von der HR, sondern von irgendeiner Geschäftsführung, der es zu Recht reicht, dann führt HR das aus und hat wieder die Chance verloren, sichtbar zu sein und es sinnvoll zu machen. Und ich finde eigentlich immer einen schönen Weg, wenn man das zusammen anfasst. Wenn man sagt, hey Leute, wir haben jetzt diesen Hypergrowth, das sind die Themen und wir räumen das jetzt mal zusammen auf. Also wir gucken jetzt mal, was sind die Kompetenzen, die wir beurteilen? Wie geht bei uns Performance Management? Was sind Karrierestufen? Und was macht es mit der Titelstruktur? Und ich finde, dann kann man das eigentlich immer sehr schön einheitlich machen und unter den Values und the way we working unterbringen. Was aber für mich im Gegenzug wieder bedeutet, ich muss vorher mein Skelett sicher haben, weil das kann ich halt nicht machen, wenn die Operations nicht funktionieren.
Das Skelett hat ja verschiedenste Facetten und ich glaube, da liegt oft die Challenge, dass man zum Beispiel eine Jobarchitektur designt hat, aber die Titel darauf noch nicht angepasst wurden oder Performance Management nicht genau sozusagen in dieser Struktur läuft. Also, dass wirklich diese verschiedenen HR-Prozesse ineinander greifen und sauber zusammenarbeiten, das ist ja eigentlich das Ziel. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das herzustellen, weil oftmals diese Themen ja auch in unterschiedlichen Teams eigentlich liegen. Und da, glaube ich, kommen wir wieder zurück zu dem Skillset der Personaler, die in solchen Unternehmen arbeiten. Ne? Also wie bringt man Projektmanagement da rein? Stakeholder-Management hast du angesprochen. Ne? Wie schafft man es, durch dieses sich stark wandelnde Umfeld zu navigieren, ohne dass große Ganze aus dem Auge zu verlieren und vor allem halt die Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise. Ne? Das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen fluffy, aber dieses Skillset ist, finde ich, ein ganz anderes, als einfach Fachexperte zu sein. Und ich glaube, genau das braucht es halt eben in der Skalierung, in der Professionalisierung, weil nur fachliche Expertise bringt dich immer nur in so Baby-Steps eigentlich weiter.
Wir hatten da am Anfang in den Auftaktfolgen drüber geredet, dieses Erwartungen an HR. Und das ist es ja genau. Also wenn ich als Sachbearbeitung Personal eingestellt worden bin, bin ich vielleicht nicht die Person, die jetzt mit den Geschäftsführern darüber redet, wie wir ein Performance-Management-System aufsetzen. Und das ist ja auch manchmal eine unangenehme Unterhaltung, weil ich habe ja eben schon gesagt, der Marketingbereich hat ja sein eigenes Performance-Management-System sich überlegt, weil es gab ja keins. Und dann musst du da als HR hin und sagen, hey, wir machen das jetzt anders. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die oft übersehen wird. Und deswegen finde ich es gut, dass du es nochmal gesagt hast. Natürlich muss sich HR weiterentwickeln auch. Also nicht einfach mehr Recruiter, mehr Sachbearbeitungs-Opsis, sondern ich brauche Leute, die auch mitreißen können, die dieses Projekt managen, die Stakeholder-Management machen können.
Diese Fragestellung in der Skalierung, die man sich, finde ich, sehr regelmäßig stellen muss, habe ich eigentlich noch die richtigen Talente on board? Weil ich würde sagen, in solchen Hypergrowth-Szenarien ist ein Unternehmen alle 12 bis 18 Monate ein wieder komplett anderes in einer anderen Phase mit anderen Strukturen. Und die Personen, die in einem 50-Personen-Startup gut funktioniert haben, sind nicht mehr unbedingt die Personen, die in einem 2000-Mitarbeiter-Scale-Up dann gut funktionieren. Das bedeutet nicht, dass man die Person nicht mehr wertschätzt und sagt, was bisher geleistet wurde, ist wertlos. Das stimmt nicht. Aber die Person ist dann an der Stelle vielleicht nicht mehr die richtige für die nächste Phase. Und das Ganze findet man dann natürlich auch im HR. Die HR-Leitung, die das ganze Thema from scratch aufbaut, die ersten Leute einstellt, super operativ auf jede brennende Baustelle springt, ist Gold wert für die ersten Monate, Jahre eines Unternehmens. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Person dann nicht mehr die richtige Person ist, wirklich diesen Schritt rauszugehen und zu sagen, wie setze ich das ganze Thema jetzt eigentlich strategisch auf? Und das muss man sich, finde ich, immer wieder fragen, sowohl fürs Gesamtunternehmen als auch für HR.
Da kann auch wieder die Personalabteilung mit gutem Beispiel vorangehen und genau auch diese Scheu nehmen mit dem Thema, wer sind denn die richtigen Talente, für welche Rollen, für welche Unternehmensphasen.
Oder schamlose Eigenwerbung, ihr ruft mich an und ich helfe euch.
Frau Mauer kommt und regelt.
Nein, aber ich glaube, um das einmal zusammenzufassen, weil wir haben ja jetzt schon sehr viel erzählt, wichtig ist am Anfang, Unternehmen wachsen und ihr müsst akzeptieren, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ihr werdet im HR, so leid es mir tut und so sehr ich es mir wünschen würde, niemand sagt, ich stelle jetzt mal 5 HRlerInnen ein, weil ich ja vielleicht in 5 Monaten mich verdoppelt habe, sondern HR, Finance, IT, also Infra, das sind einfach oft die Bereiche, die nachlaufend sind. Aber umso wichtiger, das wäre mein erster Tipp, überlegt sehr früh, wenn ihr Prozesse einführt, also führt sehr früh Prozesse ein und dann überlegt aber auch sehr früh, kann ich das noch genauso machen, wenn wir doppelt so viele Leute sind? Also fangt nicht an zu sagen, ich schreibe jedem Mitarbeitenden, dem Neuen, einen handgeschriebenen einseitigen Willkommensbrief.
Ich habe vielleicht noch einen Tipp, wenn man sich überlegt, in welchem Umfeld agiert man als Personalabteilung oder als Personalleiter. Wie komplex ist dieses Umfeld? Also plane ich Akquisition? Plane ich, dass wir vom Headcount her wachsen, ob das 50% ist oder 100% sogar? Plane ich internationale Expansion? Wie sieht denn meine Workforce aus? Wie divers ist sie? Also, oder auch Digitalisierung kann man auch noch dazu nehmen, ne? Was ist der Grad der Digitalisierung? Aber alles Faktoren, die einen entscheidenden Einfluss auf die Komplexität haben, in der man agiert. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man in einem hochkomplexen Umfeld agiert, dann muss man, glaube ich, drauf schauen, hat man denn das Setup dafür und hat man die Ressourcen dafür? Und das ist eine sehr spannende, auch strategische Diskussion, die man im Rahmen von Strategieprozessen, aber auch Budgetplanung und Headcount-Planung ansetzen kann. Weil da wird oftmals das Ergebnis sein, naja, eigentlich haben wir nicht das Setup, um genau in diesem Umfeld eben agieren zu können. Und das finde ich eine sehr spannende Diskussion für die C-Level-Runden.
Also ich würde immer sagen, krieg deine Prozesse hin, versuche vorauszuschauen, wie komplex wird das. Also habe ich ein M&A demnächst, habe ich eine Hypergrowth-Phase oder muss ich meine Leute halten und fokussiere dich dann darauf. Ich würde immer sehr früh zu HRIS-Systemen raten, also sehr schnell zu einer digitalen Lösung, weg von der Excel-Liste des Grauens. Und dann kommt für mich der Punkt, den wir am Anfang besprochen haben, dann kannst du anfangen, wirklich strategisch mit im Tisch zu sitzen, weil niemand wird dich ernst nehmen, wenn du deine Daten nicht im Griff hast. Also du kannst nicht in der Managementrunde sitzen und nicht wissen, wie viele FTEs ihr habt.
Da bekommst du von mir 2 Daumen hoch, sehe ich ganz genauso. Also ich würde auch so früh es geht auf digitale Lösungen setzen und dann genau diese Daten verwenden. Es geht sogar noch schlimmer, wenn du einfach keine Daten verwenden kannst. Ne? Also wenn du keine Datentransparenz hast, wenn du nicht weißt, wie viele Mitarbeiter du möglicherweise hast, wenn du dir nicht sicher bist, wie viel Fluktuation du hast und ob die eigentlich freiwillig oder unfreiwillig ist. Das sind alles so Sachen, das würde ich absolut zum Handwerkszeug der guten Personalarbeit zählen. Und je früher man das hat und je früher man auch tiefgreifendere Insights generieren kann, ne? Und da sprechen wir nicht von Predictive Analytics, sondern es ist wirklich einfach nur Insights in die eigene Workforce, desto zielgerichteter, glaube ich, kann man Maßnahmen definieren und desto strategischer kann man Mehrwert fürs Unternehmen liefern.
Annika, du hast doch bestimmt was zu Daten zu sagen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde mit Daten immer so ein bisschen das Thema Shit in, Shit out, ne? Also Stammdaten sind ja immer auch gerade in Skalierungskontexten was irgendwann einfach, sorry fürs Rumgerante, absolute Grütze ist, ja? So eine richtige Ursuppe an Daten. Da wirklich zu sagen von Anfang an, man macht sich wirklich strategisch Gedanken über Stammdaten. Man guckt, wie man sie aufbaut. Man sagt wirklich regelmäßig, was für Daten möchte ich eigentlich? Wie erfasse ich sie? Wie kriege ich die gut ins System eingespielt? Wie baue ich gerade in Wachstumsphasen regelmäßige Data-Checks ein? Also wirklich zu sagen, wie ist eigentlich regelmäßig die Qualität meiner Daten? Dazu werden wir in Staffel 4 dann auch nochmal die Carmen dazu holen, die ehemalige VP People von Gorillas, die euch auch einfach mal so ein paar, ich sag mal, ganz dolle Beispiele von riesengroßem Hypergrowth mitbringen kann, gerade mit Payroll-Daten etc. und wie genau man das dann eigentlich wieder gelöst bekommt. Auch ich sitze gerade an einem Datenthema. Wir machen das, wir parallelisieren das gerade tatsächlich, so eine Art Stammdatenaudit und sagen, wie genau sollen eigentlich unsere People Analytics Reports für die Business Partner aussehen, starten jetzt quasi sowohl top-down als auch bottom-up, sagen top-down einmal, wie sollen die Zahlen aussehen, gucken, was wir bereits haben, was wir da reinfüttern können, wie akkurat die Zahlen sind, aber auch bottom-up und sagen, okay, bei jeglicher Analyse, die jetzt gerade anfällt, führen wir gerade wirklich eine Longlist, wo wir sagen, wo sind uns hier bei Daten aufgefallen, die fehlen, die unsauber gepflegt sind und versuchen uns jetzt da dem Thema so ein bisschen anzunähern. Und kann ich auch sehr empfehlen, das so zu machen. Läuft bisher echt gut.
Das haben wir bei Celonis genauso gemacht und ich habe damals noch den Schritt weiter genommen. Wir haben noch drauf geschaut, in welchem System sind eigentlich die Daten. Ich glaube, das ist auch so ein typischer Wachstumsschmerz. Irgendwann hat man plötzlich 25 HR-IT-Systeme und jedes für einen eigenen Selbstzweck. Die meisten sprechen ja dann nicht miteinander systemseitig und da einfach mal drauf zu schauen, welche Daten hat man, in welchem System sind die, auch wie werden die eingepflegt, ne? Ist das der Mitarbeiter, ist das HR oder wo kommen die her? Und dann das kann man auf dieser Grundlage sehr schön auch Schritt für Schritt das wieder optimieren. Wir sind damals beispielsweise dann mit mehr Funktionalität eigentlich in Workday gegangen. Also wir hatten Workday schon, haben aber Workday hauptsächlich für Stammdaten verwendet und wir haben das dann erweitert noch um Picon, auch um die Reporting-Funktionalitäten und da gibt es ja noch viele weitere Tools, die man mitverwenden kann, aber dass man so ein bisschen mehr Richtung eine IT-Solution eigentlich geht und dann einfach mehr mit dem einen System abdecken kann.
Annika hatte es in der Compensation-Folge in der ersten erzählt, dass sie sich Hilfe aus den Fachbereichen geholt hat. Wenn ihr nicht gerade einen BI-Hintergrund habt oder Mathe-Cracks seid, natürlich könnt ihr euch mal Hilfe holen, wie man diese Daten liest, wie man die darstellt, was man damit macht. Es gibt mittlerweile Tools, die das ehrlicherweise sehr schön machen. Ich erinnere mich am Anfang meiner Karriere, ich saß vor so einer Excel-Platte, die hatte irgendwer aus BI aufgebaut. Dann musste ich da irgendwelche Zahlen eingeben. Ich habe überhaupt nichts verstanden, habe mich nicht getraut nachzufragen, weil ich irgendwie dachte, ich muss das als HRlerin wissen. Ist ja Quatsch. Holt euch da Hilfe, fragt nach. Und wichtig, und das haben wir auch schon ganz oft gesagt, das ist kein Selbstzweck, diese Daten. Also es bringt nichts, wenn ich 800 verschiedene Auswertungen habe über meine Mitarbeitenden und weiß, welche Haarfarbe die haben und ich nichts aus diesen Daten lesen kann. Also wenn ich sage, die Fluktuation ist 4. Ja, okay, wie ist sie denn in dem anderen Department?
Äpfel oder Birnen?
Genau. Und mir geht's gar nicht immer um zu gucken, was macht jemand anderes? Also was ist der Durchschnitt der Fluktuation? Weil ich habe eh das Gefühl, dass man da nicht sehr valide Zahlen kriegt, wenn man nicht direkt mit HRlerInnen spricht. Aber dann guck eben, habe ich das in einem Department besonders auffällig? Habe ich besonders viele Leute, die krank sind in einem Department? Wo ist vielleicht Performance nicht so gut wie in einem anderen Department? Also das reicht ja schon, dass man die Zahlen in Zusammenhang stellt. Und auch da, bitte schickt die nicht einfach kommentarlos an die Management Round, sondern hier wieder Riesenchance, sichtbar zu sein, Mehrwert zu leisten, um eben nicht einfach nur zu sagen, ich will am Tisch sitzen, weil ich HR bin. Interpretiert die Zahlen, helft den Leuten, die kennen sich doch viel weniger damit aus als ihr.
Und dazu auch nochmal zur Interpretation, was wir immer ja predigen, sucht euch ein ordentliches Netzwerk und zwar andere HRler, HRlerinnen, mit denen ihr mal sprechen könnt und sagt, ist die Fluktuation eigentlich hoch oder niedrig? Ich persönlich, aber auch bisher jede Geschäftsführung, mit der ich interagiert habe, hat es total geschätzt, auch diesen Outside-In-Blick zu bekommen. Man hat gerade so als skalierendes Tech-Unternehmen, hat man ja ganz, ganz viele Peers aus ganz unterschiedlichen Industrien, Bereichen. Nichtsdestotrotz werdet ihr merken, die Probleme sind häufig sehr, sehr ähnlich. Man schaut drauf und kann sich dann auch nochmal selber kurz kalibrieren in die Richtung, habe ich eigentlich gerade ein Problem oder habe ich auch vielleicht keins?
Und ich glaube auch zu verstehen, wo kommen denn diese Daten her? Also wie werden die berechnet? Ne? Das ist auch nicht komplett trivial, wenn man sich damit noch nie vorher auseinandergesetzt hat. Wie berechnet man denn die Fluktuation? Und viele Unternehmen berechnen Fluktuation beispielsweise wieder im Hypergrowth-Umfeld halt mit einer anderen Formel, als wenn man nicht im Hypergrowth ist. Ne? Und das sind ja alles so Fragestellungen. Da kann man, wenn man sich da einmal reinfuchst und sich auch Hilfe aus dem Netzwerk holt oder auch aus dem Unternehmen, wirklich, wirklich Mehrwert leisten in dieser beratenden Rolle, um da den Blick für zu schärfen. Und wir haben damals auch bei Celonis in unser Capability Framework für People und Culture Daten mit als ein Skill Requirement aufgenommen. Natürlich erwartet man nicht von Day One, von jemandem, der Junior reinkommt, da irgendwelche Reports zu bauen und alles über Personaldaten zu verstehen. Aber wir wollten die Bedeutung von Daten einfach durch den Karrierepfad sozusagen hinweg einfach auch adressieren. Und ich glaube, das ist einfach ein nachhaltig wichtiger Aspekt für jeden Personaler.
Und gerade durch die Automatisierung, Digitalisierung, gibt es für mich auch keine Ausrede mehr, das nicht zu können als professionalisierte HR-Abteilung. Für mich ist die Evolution of HR Prozesse, dafür kriegst du noch nicht so viel Liebe und Anerkennung, aber dafür kriegst du keinen Hate. Also das ist eher der Faktor, du störst nicht. Das ist für mich immer der erste Schritt, dass ich sage, HR, du darfst nicht stören. Also du darfst kein Bottleneck sein mit Prozessen, die Arbeitsverträge dürfen nicht wochenlang dauern, du musst den Arbeitsvertrag fertig haben, der Mensch muss angemeldet sein. Dann kommt für mich, wenn man sich professionalisiert, immer so eine zweigleisige Sache. Also zum einen, du musst anfangen, die People-Themen zu managen und die Kulturthemen und eben sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, was kann ich fürs Team machen, Performance-Management. Und die andere Seite ist das, worüber wir jetzt am Ende so viel geredet haben. Hab deine Daten im Griff. Und was ich ganz schön finde, ich werde hier ganz philosophisch, in der obersten Stufe läuft es dann auch wieder zusammen. Weil wenn ich die Daten habe und die gut interpretiere, dann sehe ich ja, was in der Kultur nicht stimmt. Also wenn in dem einen Team immer die Krankenrate montags und freitags und nach einem Offsite super hoch ist. Vielleicht sagt das was. Und für mich passt es nämlich dann wieder zusammen, wenn man sagt, wir haben jetzt Gehaltsstrukturen, wir haben Joblevels, wir haben klares Gerüst auf der Seite, wir nehmen das Kulturthema und wir haben die Daten. Natürlich bist du dann strategisch am Tisch, weil wie könntest du es nicht sein?
Und dann ist es auch sehr einfach zu kommunizieren, wer du bist und wer du nicht bist als Unternehmen, ne? Also da schließt sich komplett dann der Kreis.
Leute, das war unsere Folge zu Skalierung und Professionalisierung. Super easy, barely an inconvenience. Wisst ihr Bescheid? Die beiden Damen lachen.
Und nicken, oder?
Und nicken. Liebe Annika, magst du einmal für uns deine drei Takeaways mitgeben?
Sehr gerne. Nee, wir machen das heute anders. Jeder macht ein Takeaway.
Darf ich starten?
Ja, sehr gerne.
Für mich ist es das Thema, glaube ich, Lead with Value. Wir haben ja gesagt, dass People and Culture eigentlich so ein bisschen ja der Change Ambassador ist, auch für die Transformation, für das Wachstum. Und da einfach sich neu zu erfinden, weiterzuentwickeln und wirklich einfach auf die Themen zu fokussieren, die halt wirklich Wert stiften. Klingt einfach, aber war für mich so eins der schönen Highlights.
Bei mir das ganze Thema People Management und Role Person Fit, also wirklich regelmäßig zu schauen, sind die Menschen, die ich in den Kernpositionen habe, immer noch die richtigen Personen für die aktuelle und dann auch wiederum für die nächste Phase. Und sich nicht zu scheuen, diese Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet nicht, dass man jemanden nicht mehr wertschätzt und irgendwie blöd findet, sondern das bedeutet einfach das, was ich gerade gesagt habe. Die Person ist an der Stelle skillseitig nicht mehr die richtige für die nächste Phase.
Ich glaube, für mich, HR entwickelt sich und du brauchst sehr früh diese Datengrundlage, damit du ernst genommen wirst und damit du auch fundiert Mehrwert leisten kannst, weil sonst ist es sehr schnell so ein anekdotisches, alle sind unglücklich, alle sind glücklich, die Fluktuation ist voll okay. Und ich glaube, damit du ein strategisches HR wirst, müsstest du eigentlich noch viel früher in die Daten. Und deswegen mein Key Takeaway ist, das am besten gleich in die Stellenausschreibung schreiben. Das fand ich eine richtig schöne Idee, Lea, weil ich habe es schon oft erlebt, dass HRlerInnen ein bisschen Angst vor den Datenthemen haben. Und ich glaube, da verschenkt man sehr, sehr viel Standing. Und gerade das braucht HR, damit wir wegkommen von diesem, ich habe das Gefühl, den Leuten geht's gut oder ich habe das Gefühl, den Leuten geht's schlecht. Wenn du mit Daten ankommst und argumentieren kannst, bringt es dir so viel mehr Anerkennung und Standing auch in so einer Geschäftsführungsrolle.
Da hinterfragt dich dann auch niemand mehr, weil das ein fluffy Thema ist. Daten ist kein fluffy.
Am allerschlimmsten ist ja wirklich, wenn am Anfang in deiner Tabelle irgendwie so ein blöder Rechenfehler ist, ne? Dann ist ja der ganze Rest irrelevant. HR ungeschminkt.
Ich habe auch noch was Schönes, wo wir jetzt HR ungeschminkt, was ich auch immer richtig schön finde, ist, wenn man auf HR-Zahlen guckt, wenn dann mit jemandem diskutiert und die Person das ganze Thema FTE versus Headcount-Betrachtung, also Köpfe versus 100% Mitarbeitende nicht auseinanderhält. Auch das sollte man vorher einmal sortiert haben, bevor man in solche Gespräche reingeht.
Oh Gott, das ist so unangenehm.
Definitiv. Und vielleicht noch ein Hinweis, wenn man mit Fluktuationszahlen in Management-Meetings geht und dann kommt die Frage, sehen wir die Aussage, das kann nicht sein, die Zahl stimmt nicht. Man sollte auch immer parat haben, die Liste an Personen, um die es dann da wirklich geht, um das direkt entkräftigen zu können. Und die Liste sollte aber...
Darf ich noch einen peinlichen erzählen, der auch
bitte
ganz schlimm
raus.
Ist? Arbeitgeberanteile bei den Gehaltskosten vergessen. Weil du ja als HR super oft immer nur die Gehaltszettel dir anguckst und ja guckst, hey, Mitarbeiter verdient 2,5 und dann rechnest du das und auf einmal sagt die Finance, ja, wir haben ganz andere Zahlen. Ja, Arbeitgeberanteile vergessen. Ganz unangenehmer Moment. Habe ich gehört. So, das waren unsere HR-Ungeschminkt-Tipps für unangenehme Situationen mit Daten. Und auf diesem sehr ehrlichen Learning von uns allen dreien wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen, vielen Dank, liebe Lea, für deine Zeit und deine Expertise. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Vielen Dank für die Offenheit und macht uns stolz, schreibt uns und folgt uns auf LinkedIn.
Dem kann ich mich nur anschließen und tschüss auch von meiner Seite.